Sie hören den Kurier.
Vom Gipfel bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's nicht nur die 49,90 Euro Aktivierung geschenkt, sondern Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S21 FE 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
Dunkler Schatten umgibt die christliche Welt zum heurigen Osterfest. Noch immer sitzt der Schock tief, dass eine christliche Kirche den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht nur nicht verurteilt, sondern sogar rechtfertigt. Patriarch Kyrill, Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche in Moskau, ist die geistliche Hand von Kriegsherr Wladimir Putin. Zwar haben westliche christliche Strömungen den Krieg und auch die Haltung der russisch-orthodoxen Kirche verurteilt. Fundamentalisten und Konservative, die Putin unterstützen, gibt es aber auch im Westen. Christen im Westen stellen sich gegen den Westen. Wie kann das sein? Mein Name ist Caroline Bartosch und in der heutigen Folge des Kurier Daily Podcast geht es um traditionelle christliche Werte, einen neuen Konflikt in der christlichen Welt und ein gefährliches Netzwerk. Und am Ende der heutigen Folge gibt es noch einen Überblick über die Corona-Regeln, die ab diesem Samstag gelten. Da gibt es nämlich einige Neuerungen. Christina Stöckel ist Professorin am Institut für Soziologie der Universität Innsbruck. Sie hat von 2016 bis 2022 das Forschungsprojekt Post-Secular Conflicts geleitet. Die Forschungsgruppe untersuchte dabei Verbindungen zwischen der russisch-orthodoxen Kirche, westlichen Kirchen, rechtskonservativen NGOs sowie Politikern im Westen. Das Ergebnis: In den vergangenen 3 Jahrzehnten hat sich ein transnationales, irreligiöses Netzwerk in Europa gebildet und verstärkt. Woran das liegt, welche politischen Parteien federführend mitwirken, welche Ziele dieses Netzwerk verfolgt und wie gefährlich es ist, darüber hat mein Kollege Michael Hammerl aus dem Kurier Innenpolitikressort mit Frau Stöckel gesprochen. Aber am besten, ihr hört selbst.
Frau Dr. Stöckel, überrascht es Sie, dass die russisch-orthodoxen Kirchen Putins Angriffskrieg gutheißen?
Nein, es überrascht mich nicht. Die russisch-orthodoxe Kirche und das Moskauer Patriarchat als Zentrum dieser Kirche pflegen ein sehr enges Verhältnis zum Staat und speziell auch zur Regierung von Wladimir Putin bereits seit vielen Jahren. Und die orthodoxe Kirche war auch der Entwicklung der Ukraine gegenüber äußerst kritisch, also dieser Westorientierung und dem Streben nach größerer Unabhängigkeit von Russland. Die orthodoxe Kirche hat das immer kritisch gesehen und unterstützt damit auch dieses Bestreben Wladimir Putins, die Ukraine wieder unter die russische Einflusssphäre zu bringen. Das geht sogar so weit, dass der Moskauer Patriarch den Angriffskrieg unterstützt hat, also auch die militärische Operation.
Ist das so eine weitere Eskalationsstufe, dass ein Patriarchat ein territoriales Bestreben gutheißt?
Es ist auf jeden Fall eine weitere Eskalationsstufe, wobei dieser Punkt der Territorialität, den Sie ansprechen, ein ganz wichtiger ist. Das Moskauer Patriarchat ist immer schon der Ansicht, dass die Ukraine ihr kanonisches Territorium ist. Kanonisches Territorium bedeutet, dass die Kirchen in der Ukraine, die Gläubigen in der Ukraine, dass die zum Moskauer Patriarchat gehören, dass sie von dort auch kontrolliert oder mitbetreut werden. In der Ukraine ist es seit 2018 zu einer Neugründung einer unabhängigen, das heißt auch autokephalen orthodoxen Kirche der Ukraine gekommen. Das Moskauer Patriarchat hat diesen Schritt nicht akzeptiert und sieht diese Kirche, diese neue Kirche in der Ukraine als abtrünnig und auch als feindlich, als eine Rivalin. Und auch als Verlust, sie interpretiert das als Verlust ihres eigenen kanonischen Territoriums. Insofern geht es tatsächlich um territoriale Ansprüche, auch wenn sie in der kirchlichen Welt nicht notwendig mit einer Grenzziehung einhergehen müssten, sondern es geht hier mehr um eine Verwaltung, kirchenverwaltungsrechtliche und auch spirituelle territoriale Anspruch.
Dieses gesamte Anspruchsdenken, Ist das jetzt auch der Grund, warum eine christliche Kirche, ich meine, das ist ja außergewöhnlich, wieder die Menschenrechte argumentiert?
Es geht tatsächlich um ein Anspruchsdenken. Und das Moskauer Patriarchat hat seit den 90er Jahren diesen Anspruch betont, dass die Ukraine Teil der russischen Welt sei. Und Sie sagen, kann das so stark sein, dass die Kirche gegen Menschenrechte argumentiert? Nun, die russisch-orthodoxe Kirche hat immer argumentiert, dass Menschenrechte nicht absolut sind, sondern dass sie interpretiert werden müssen und dass es unterschiedliche Ansichten darüber geht, was legitime Menschenrechte sind und was nicht. Die orthodoxe Kirche hat auch immer stark kollektive Rechte betont gegenüber individuellen Rechten. Und das individuelle Recht auf Religionsfreiheit, also auf die eigene Entscheidung, zu welcher Kirche man gehören möchte, das wird der Ukraine in dieser Haltung des Moskauer Patriarchats tatsächlich abgesprochen. Das wird den Gläubigen in der Ukraine abgesprochen, dass sie diese Freiheit haben, sich zu entscheiden für eine andere kirchliche Zugehörigkeit oder Jurisdiktion.
Ich meine, bei all dem drängt sich natürlich die Frage auf, welches Wertegerüst denn das ist, dem so eine Kirche zugrunde liegt, also in dem Fall die russisch-orthodoxe.
Die russisch-orthodoxe Kirche sagt von sich selbst, dass sie für traditionelle Werte steht. Dieser Begriff der traditionellen Werte, der mutet jetzt so an, als wäre das etwas, worauf die Kirche immer schon baut. In der Tat ist es aber ein relativ neuer Begriff, der vor allem in den letzten 20 Jahren stark geworden ist. Und er meint Werte wie ein starker Staat, Familienwerte, die traditionelle Geschlechterrollen hochhalten. Er meint auch eine gewisse Ablehnung westlicher Werte, liberaler Werte, also auf jeden Fall Werte wie Nichtdiskriminierung auf der Basis von sexueller Orientierung. Und die Kirche sagt also von sich selbst, dass sie diese traditionellen Werte vertritt. Sie hat diesen traditionellen Wertekanon aktiv formuliert und geschaffen und auch der russischen Regierung eigentlich überlassen. Auch Wladimir Putin spricht davon, dass Russland für traditionelle Werte steht. Und damit sieht sich Russland und die russisch-orthodoxe Kirche als ein Verteidiger traditioneller christlicher Werte gegen einen säkularen, liberalen Westen.
Jetzt ist das, was Sie jetzt doch erklärt haben, also dieser starke konservative Grundsatz bei den Werten und dieser Antisäkularismus in Verbindung mit autoritärer rechter Politik ein ganz starker Eckpfeiler Ihrer Forschung momentan. Jetzt will ich Sie fragen, hat die russisch-orthodoxe Kirche denn auch im Westen verbündete Kirchen?
Es ist in der Tat so, dass die russisch-orthodoxe Kirche im Westen Verbündete hat. Ich habe mich in den letzten 5 Jahren mit meiner Forschungsgruppe sehr intensiv mit den Kontakten zwischen der russisch-orthodoxen Kirche und christlichen konservativen Gruppen im Westen beschäftigt. Wir haben auch Feldforschung betrieben, sind zu Konferenzen gefahren, um zu sehen, wie praktisch orthodoxe Aktivisten für traditionelle Familienwerte aus Russland und katholische konservative Gruppen aus Spanien zum Beispiel und amerikanische evangelikale Gruppen in einem Raum sitzen, an einem Tisch sitzen und Strategien besprechen und auch Themen besprechen, wie sozusagen Säkularismus und wie liberale Werte eingedämmt werden können. Also diese Kontakte gibt's. Es gibt sie seit Mitte der 90er. Sie haben sich intensiviert seit 2009, 2012. Und sie haben dazu geführt, dass sich die russisch-orthodoxe Kirche nicht mehr nur als Gegner des Westens sieht, sondern als Teil eines Konflikts, den es im Westen gibt. Eines Konflikts zwischen einer konservativen gesellschaftlichen Einstellung und einer liberal-progressiven Einstellung. Wir bezeichnen diesen Konflikt auch als die Kulturkriege oder auf Englisch als die Culture Wars.
Wie stark sind denn diese jetzt religiös-fundamentalistischen Kirchen oder diese Strömungen in allen Konfessionen, wie Sie es jetzt eigentlich definiert haben, wie stark sind die denn international untereinander vernetzt? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich meine, ich will jetzt auch nicht in diesem Podcast den Eindruck entstehen lassen, dass das sozusagen ein weltumspannendes Netzwerk ist, das wir jetzt entdeckt haben und dass es vorher das irgendwie verdeckt agiert. Das ist nicht der Fall, aber es gibt auf jeden Fall Netzwerkstrukturen. Es gibt Organisationen wie den World Congress of Families. Es gibt viel Interaktion in den sozialen Medien und auf Internetplattformen. Es gibt zum Beispiel eine spanische Organisation, die betreibt eine Plattform für Petitionen. Citizen Go heißt das. Mhm. Heißt diese Plattform, die gibt es in verschiedenen Sprachen, in 12 Sprachen, wo Anliegen auf dieser traditionellen Werteagenda in Form von Petitionen in verschiedenen Sprachen betrieben werden. Diese globale Vernetzung funktioniert also ganz stark über Narrative. Man teilt sozusagen eine bestimmte Sichtweise auf die Welt und Narrative bedürfen einer ständigen Kommunikation. Deswegen sind soziale Medien auch wichtig und deswegen ist auch Übersetzung wichtig. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass viel dieser Arbeit auch über, sagen wir, traditionelle, normale politische Arbeit funktioniert. Also es gibt,
weil Sie diese politische Dimension jetzt schon angesprochen haben, gibt es bestimmte Parteien jetzt auch in Zentraleuropa, aber auch andere Beispiele als Wladimir Putin, wo man sagen kann, die sind ganz eng mit diesem Netzwerk verbandelt.
Ja, also natürlich die erste Partei, die hier in den Sinn kommt, ist Fidesz von Viktor Orban. Ungarn ist in der transnationalen moralkonservativen Netzwerk ein wichtiger Knotenpunkt. In Ungarn hat ja auch 2018 der Weltfamilienkongress stattgefunden. Und die aktuelle ungarische Premierministerin Katalin Novak ist also auch eine Figur, die bei diesen Kongressen an verschiedenen Orten der Welt immer wieder aufgetreten ist. Auch die italienische Partei Die Lega unter Salvini ist ein wichtiger Knotenpunkt geworden, vor allem in der Zeit, als sie an der Regierung war. Und es gibt auch Verbindungen zur AfD in Deutschland, zur Front National, also Rassemblement jetzt in Frankreich. Ja. Und auch zum Teil nach Österreich, allerdings zur FPÖ noch unter Strache. Also ich habe in meiner eigenen Feldforschung mit diesen Akteuren auch, bin ich mal angesprochen worden darauf, sie kommen ja auch aus Österreich, ja, wir kennen ja auch Johannes Gudenus. Und das ist ja auch bekannt, dass Gudenus in Russland bei Tagungen gesprochen hat, wo es um traditionelle Werte und Verteidigung des Christentums in Europa ging.
Um noch einmal zurückzukommen auf die Teile der Konfessionen, diese radikaleren, die jetzt in diesem Netzwerk dazugehören, nehmen Sie da auch Rechtfertigungen der russischen Invasion wahr?
Nun, in Europa sehen wir ja bereits, dass Viktor Orban von seiner engen Beziehung zu Wladimir Putin nicht lässt, auch jetzt gestärkt durch seinen Wahlsieg, daran festhält. Und auch wenn diese Unterstützung durch Orban nicht formuliert wird im Sinne von traditionellen Werten oder Verteidigung des Christentums, ist es ganz wichtig zu sehen, dass an der Basis dieses engen Verhältnisses zwischen Ungarn und Russland auch diese Arbeit auf einer ideologischen Ebene liegt. Also das ist ein wichtiger Punkt. Die anderen Parteien in Europa, die Lega, das Rassemblement in Frankreich, da habe ich jetzt den Eindruck in diesen letzten 6 Wochen gewonnen, dass sie ganz stark auf Distanz gehen. Ja. Russland ist auf jeden Fall toxisch geworden, auch das Moskauer Patriarchat ist in diesem Hinsicht toxisch geworden. Was interessant ist, ist, dass es in den USA durchaus konservative Gruppen gibt, die Russland verteidigen. Und die auch vor allem diesen Punkt des wir verteidigen uns gegen den liberalen Westen in der russischen Rechtfertigung übernehmen.
Wie kann man das erklären? Wie kommt es dazu, dass jemand in den USA eine Invasion auf die Ukraine verteidigt, wodurch die Ukraine war selbst, wie Sie schon vorher erklärt haben, christlich-orthodox ist?
Nun, es ist nicht unbedingt so, dass sie die Invasion der Ukraine verteidigen, also diesen militärischen Angriffskrieg. Aber ich gebe Ihnen ganz ein konkretes Beispiel. Als der Patriarch Kirill, der Moskauer Patriarch, am 6. März eine Predigt gehalten hat, in der er gesagt hat, die Invasion im Donbass sei notwendig geworden, denn der Donbass war bedroht vom Westen und der Test der Loyalität des Westens sei die Durchführung von Schwulenparaden, hat ein amerikanischer Kommentator in einem Blog geschrieben, nun ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem formuliert, aber er hat im Kern schon recht. Der Westen ist antichristlich geworden und muss verteidigt werden. Und er hat das noch weiter ausgeführt und hat gesagt, alles das, was sozusagen der Westen jetzt Russland antut, und er meinte die Sanktionen, das kann auch uns konservativen Christen drohen, weil wir keinen Platz mehr haben in unserer eigenen Gesellschaft. Also es ist ganz wichtig zu verstehen, dass vor allem in den Vereinigten Staaten die Gesellschaft tief gespalten ist. Man hat das ja auch gesehen, die Verschwörungstheorien rund um die Nichtwiederwahl von Donald Trump. Die amerikanische Gesellschaft ist tief gespalten. Die Frage nach der Stellung christlicher Werte im Staat, also auch in der Öffentlichkeit, polarisiert enorm. Und viele konservative Christen in den USA, das sind Evangelikale, aber auch Katholiken und auch Orthodoxe, sehen sich in der Minderheit und sie sehen sich bedroht. Und in diesem Gefühl der Bedrohung suchen sie auch nach Unterstützung und Allianzen außerhalb der USA. Und Putin war also sicher einer dieser Unterstützer, auf den sie geblickt haben.
Jetzt, wo Sie dieses Bedrohungsszenario auch skizziert haben, geht es insgesamt, ich weiß nicht, ob man das generalisieren kann, aber bei diesen Bewegungen einmal um die Ablehnung liberal-demokratischer Werte, oder geht es dann auch weiter? Also dass man notfalls, wie es jetzt eben in der Ukraine der Fall ist, anderen Gesellschaften oder auch der eigenen mit Gewalt diese konservativen, traditionellen Werte aufzwingt, was dann auch weiterleiten würde zur Frage, wie gefährlich schätzen Sie dieses Netzwerk ein?
Nun, ich glaube, die Gefahr dieser Allianzen liegt darin, dass Gruppen, die in jeder Gesellschaft eigentlich relativ klein sind und auch in der Minderheit sind, dass sie durch die transnationale Vernetzung verstärkt werden. Sie werden empowered. Und damit werden sie auch im politischen Prozess sichtbarer. Das an sich ist noch keine Besonderheit rechter Allianzen. Das machen ja auch, das macht auch die LGBT-Vernetzung über Ländergrenzen hinweg. Die Gefahr, die ich aber sehe, betrifft den demokratischen Dialog. Denn letztendlich ist es ja tatsächlich so, dass Gesellschaften sich einigen müssen über Gesetze, die vor Ort für diese Gesellschaft gelten sollen. Und es ist ein Aushandlungsprozess, dafür gibt es Politik, dafür gibt es Parlamente und dafür gibt es eine klar benannte politische Gruppe, die der Staatsbürger, die eigentlich beteiligt sind an diesem Aushandlungsprozess. Und es wird schwieriger, hier Kompromisse zu finden und Wege zu finden und gegenseitiges Verständnis aufrechtzuerhalten, wenn die einzelnen Gruppen gar nicht mehr miteinander sprechen, sondern mit irgendwelchen Netzwerkpartnern an anderen Orten der Welt.
Frau Stöckl, neben den NGOs, über die sich diese Netzwerke organisieren und, wie Sie auch gerade erwähnt haben, und neben den Kirchen und den politischen Parteien, gibt es noch andere gesellschaftliche Gruppen, die da involviert sind?
Ja, es gibt noch eine ganze Gruppe, die man vielleicht als Gruppe der Wissensproduktion bezeichnen könnte. Auf Englisch sprechen wir hier von Epistemic Communities. Das sind also Personen, zum Teil auch an Universitäten, aber auch an außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die für sich in Anspruch nehmen, Wissen zu produzieren über Themen wie Gender, Homosexualität, Gleichgeschlechtlichkeit. Es geht vor allem um diese Themen. Und einem anderen Wissenszweig wiederum, den Gender Studies, völlige Legitimität absprechen. Also eine bekannte Person in diesem Kontext ist die deutsche Autorin Gabriele Kubi. Sie hat ein Buch geschrieben, Die sexuelle Revolution, in der also die gesamte Entwicklung der Gender Studies diskreditiert wird und auch mit falschen Argumenten attackiert wird. und Gender Studies als Nonsens dargestellt werden. Und es ist, glaube ich, wichtig zu sehen, dass diese Art von Wissensproduktion auch leicht hinüberschwappen kann in eine öffentliche Debatte. Und das Lächerlichmachen von Gender Studies zum Beispiel, das ist jetzt kein Prärogativ nur erzkonservativer Gruppen, aber es kommt von ihnen.
Mhm. Stellen die auch ganz grundsätzlich die demokratische Grundordnung in Frage?
Ja, das tun sie in der Tat. Also weil bestimmte religiöse Gruppen nicht mehr der Meinung sind, dass Demokratie der beste Ort für sie ist. Sie sagen, Demokratien führen dazu, dass Gruppen mit Werthaltungen Einfluss erhalten, die wir nicht teilen, also LGBT-Gruppen zum Beispiel oder auch einfach der Säkularismus um sich greift. Die Demokratie wird nicht mehr als Ort wahrgenommen, in dem ihre Vorstellung von Religion am besten gedeiht. Das ist natürlich sehr problematisch und es ist auch innerhalb der Kirchen eine absolute Minderheitenmeinung, denn vor allem die christlichen Kirchen in Europa haben sich seit dem Zweiten Weltkrieg ganz klar prodemokratisch orientiert und haben sich immer dahingehend orientiert zu sagen, die Demokratie ist die beste politische Ordnung, auch um Religionsfreiheit zu garantieren. Und von diesem Konsens verabschieden sich radikale rechte Gruppen in allen diesen Kirchen und führen dazu auch zu einer Spaltung innerhalb der christlichen Kirchen.
Das wird auch anschließen an die Frage, ob Russlands Invasion jetzt auch in Verbindung mit dem, was Sie jetzt gesagt haben, im Christentum Strömungen offenlegt, die von der Politik, aber auch von uns, also von den Medien, ein bisschen übersehen, also oder unterbeleuchtet geblieben ist oder unterschätzt wurde.
Ich kann schwer sagen, ob sie von Politik und Medien übersehen wurde. Das ist auch so ein bisschen ein Forscherproblem. Ich beschäftige mich seit 6 Jahren mit diesen Gruppen und für mich sind sie natürlich wahnsinnig präsent und ich habe auch den Eindruck, dass sie präsenter geworden sind. Eigentlich würde ich sagen, dass Russlands Invasion diese Strömungen nicht sichtbarer gemacht hat, sondern eher unsichtbarer. Denn wie ich bereits gesagt habe, den Schritt, den Russland hier gesetzt hat, der macht Russland toxisch und die russisch-orthodoxe Kirche auch. Und viele dieser Gruppen sind jetzt eher verstummt als lauter geworden. Vielleicht ist es deswegen sichtbarer geworden, weil jetzt mehr Leute sich interessieren für Religion und internationale Politik.
Oder auch aufgrund der Äußerungen von Patriarch.
Genau, und aufgrund dieser Äußerungen von Patriarch Kirill.
In den Medien auf- und abgespielt wurden. Jetzt ganz grundsätzlich, die katholische Kirche zum Beispiel fördert ja auch traditionelle Werte. Sie haben das vorher schon kurz erwähnt, aber gibt es insgesamt in den weltlichen Kirchen, also das, was wir jetzt unter weltliche Kirchen verstehen oder darunter verstanden wird, genügend Bewusstsein für diese transnationalen interreligiösen Netzwerke, die radikalisiert werden? Also sind diese Distanzierungen, die da teilweise auch aus dem Vatikan gekommen sind, jetzt gegenüber den Patriarchen zum Beispiel, ist es insgesamt glaubwürdig?
Es ist ganz wichtig zu sehen, dass das Spaltungen sind, die Kirchen nach innen schon seit Jahrzehnten beschäftigen. Und es ist ja nicht so, dass diese transnationale rechte Vernetzung also christlicher Gruppen außerhalb der Kirchen passiert. Ganz viel von dem passiert ja auch innerhalb der Kirchen und auch in Kommissionen des Vatikans zum Beispiel. Und in der Tat ist es ja auch so, dass Papst Johannes Paul II. In den 1990ern zu einem Geburtshelfer für diese transnationale Vernetzung geworden ist. Als er gesagt hat, wir müssen uns gegen die wachsende Gender-Ideologie und die wachsende Vernetzung von Frauengruppen auf der Ebene der UNO und so weiter, wir müssen uns dagegen wehren. Mhm. Also die Quelle dieser Entwicklungen liegt ja genau in den Kirchen. Und gleichzeitig wäre es aber auch falsch zu sagen, sie unterstützen sie ausnahmslos. Vor allem Papst Franziskus hat sich sehr, sehr kritisch geäußert gegenüber dieser Vernetzung. Ein Sprachrohr der päpstlichen Haltung, die Zeitschrift Avenire, hat vor einigen Jahren von einer Ökumene des Hasses gesprochen und diese Gruppen also ganz klar verurteilt. Insofern wichtig ist zu sehen, dass das Themen sind, die Kirchen nach innen auch sehr stark beschäftigen.
Frau Stöckl, abschließend, es ist in der westlichen Welt wird das Christentum im Vergleich zum Islam seit 2015 in Debatten verstärkt, häufig mit Aufklärung assoziiert. Jetzt mit Blick auf Russland und auch dem, was Sie jetzt alles erklärt haben, gibt es da eine gewisse moralische Abgehobenheit und möglicherweise auch eine gewisse fehlende Selbstkritik, dass das so gesehen wird, weil ganz so aufgeklärt dürfte das Christentum als Gesamtes dann doch nicht sein, wenn solche Dinge möglich sind und sogar noch Würdenträger eine Invasion rechtfertigen.
Da haben Sie in der Tat recht. Also diese Betonung eines aufgeklärten Christentums, das nimmt also natürlich vor allem das westliche Christentum für sich in Anspruch. Das östliche Christentum, die orthodoxen Kirchen haben das nie getan. Im Gegenteil, sie haben sich immer sehr kritisch gezeigt gegenüber der Aufklärung als einer intellektuellen, geistigen Strömung und Entwicklung Europas. Antiwestlich zu sein, heißt ja vor allem auch gegen die Aufklärung zu sein. Aber in der Tat ist es so, dass auch innerhalb der Westkirchen dieses Erbe der Aufklärung höchst umstritten ist. Und in der katholischen Kirche äußert sich das bei der Debatte um wie umgehen mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. War das ein Aufbruch oder war das ein Irrweg? Also dieses Konzil, das nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat und das Ziel hatte, die katholische Kirche mit der modernen Welt irgendwie up to date zu bringen. Der Begriff, der verwendet wurde, war Aggiornamento. Diese Entwicklung ist umstritten, auch innerhalb der Kirche. Und also das, was Sie ansprechen, dass diese Frontstellung zwischen Christentum und Islam, das ist tatsächlich so, dass viele rechte Parteien das Christentum für sich entdeckt haben, gegen den Islam, gegen die Immigration von Muslimen. Man denke nur an H.C. Strache, der mit dem Kreuz in Wien demonstriert hat. Auch Salvini in Italien tritt oft mit Kreuz oder Rosenkranz auf. Und das sind ganz klar Symbole gegen den Islam. Europa wird hier als christlich dargestellt. Und da wird das Christentum einfach instrumentalisiert, um ein Feindbild zu schaffen und um die eigene Haltung gegen Migranten zu legitimieren.
Frau Stöckl, ganz lieben Dank für Ihre Zeit und für das Interview.
Vielen Dank.
Während die einen am liebsten die Aufklärung rückgängig machen würden, hoffen wir, heute ein bisschen Licht in die dunkle Seite des Christentums gebracht zu haben. Apropos dunkel, die Volkspartei denkt über ein Rebranding nach. Das neue Logo könnte nicht mehr in grellem Kurztürkis, sondern in einem dunkleren Türkiston erstrahlen. Zu Ehren des neuen Kanzlers Karl Nehammer. Nun heißt es aber erstmal abwarten. Spätestens zum ÖVP-Parteitag am 14. Mai in Graz sollten wir schlauer sein. Nicht mehr warten müsst ihr, wenn es um die neuen Corona-Regeln geht, die ab Karsamstag in Österreich gelten. Hier die wichtigsten Punkte im Überblick. Die FFP2-Maskenpflicht wird gelockert. Weiter getragen werden muss sie in allen Öffis, Haltestellen, in Spitälern sowie Alten- und Pflegeheimen und in Supermärkten, Apotheken, Post- und Bankfilialen. Im übrigen Handel muss keine FFP2-Maske mehr getragen werden. In Innenräumen fällt die FFP2-Maskenpflicht ebenfalls, wird von Seiten des Ministeriums jedoch weiterhin empfohlen. Die 3G-Regel gilt weiterhin in Spitälern, Alten- und Pflegeheimen, für Besucherinnen und Besucher, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Dienstleisterinnen und Dienstleister. Überall sonst gibt es seitens des Gesundheitsministeriums keine 3G-Settings mehr. Und auch Wien lockert dieses Mal mit, denn die Bundeshauptstadt übernimmt laut Gesundheitsstadtrat Peter Hacker die Regelungen des Bundes. Das heißt, ab Karsamstag fällt in der Bundeshauptstadt die 2G-Regel in der Gastronomie und in der Nachtgastronomie. Weiterhin gilt in Wien folgende Ausnahme: Ein PCR-Test gilt für 48 Stunden, Wohnzimmertests sind in Wien weiterhin nicht anerkannt. Und kurz noch zu den Kindergärten und Schulen. In Kindergärten gilt eine FFP2-Maskenpflicht für externe Personen. Nach den Osterferien werden laut Schulverordnung wöchentlich PCR-Tests bei Schülerinnen und Schülern sowie beim Lehrpersonal durchgeführt. In der Klasse gibt es für Schülerinnen und Schüler keine Maskenpflicht. Außerhalb des Klassenzimmers besteht FFP2-Maskenpflicht für geimpftes oder genesenes Lehr- und Verwaltungspersonal. Jene, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen auch in der Klasse eine FFP2-Maske tragen. Jetzt seid ihr am neuesten Stand und wisst, was ab Samstag gilt. Damit war's das für heute von uns. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Hoffentlich könnt ihr heute noch ein bisschen Vitamin D tanken oder zumindest euren Abend genießen. Wir freuen uns, wenn ihr auch morgen wieder reinhört.